Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Als ich das Thema bekam für diesen Gottesdienst, musste ich schlucken. Die Treue Gottes. Wo fängt man denn da an? Die ganze Bibel ist voll davon, von der Treue Gottes. Und ich meinte noch zu Werner Siegburg, also diese Themen, die machen mir schon zu schaffen. Aber ich muss sagen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr entdeckte ich Neues. Ich lese mal den Bibeltext vor, der zugrunde liegt, aber wird natürlich ausgedehnt. In 5. Mose 7, Abvers 6, da sagt Mose zu dem Volk Israel vor dem Einzug ins gelobte Land: Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne denn, dass der Herr dein Gott der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ja, also Treue Gottes, der treue Gott, wo fängt man bei dem Thema an? Und man sagt dann natürlich, fangen wir mal bei Adam und Eva an. Und tatsächlich schon noch im Paradies, nach dem Sündenfall, verheißt Gott, er wird einen senden, der der Schlange den Kopf zertritt und die wird ihn in die Ferse stechen. Schon da die Verheißung auf die Erlösung von den Bösen. Und dann lesen wir weiter und dann kommt Abraham. Und da bin ich hängen geblieben. Also schon bei der Aufforderung Abrahams aus seinem Vaterland auszuziehen, da sagt Gott, und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Hast du nur Rückfragen, sagt dann Gott zu ihm? Nein, sagt er nicht. Keine Rückfrage erlaubt. Und Abraham hat auch keine Rückfrage. Der macht sich am nächsten Tag auf, packt seine Sachen und nachdem er alles gepackt hat, zieht er los. Er weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wie Gott ihm den Weg zeigte, ob er ihm einen Engel immer schickte oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, das steht nicht geschrieben. Das ist nicht wichtig. Aber Abraham kommt in das gelobte Land Kanaan. Und er kommt mit dem Segen, mit der Verheißung dahin, er soll ein großes Volk werden. Abraham ist ja schon 75 Jahre alt, als er auszieht. Oh. Und er muss dann noch 25 Jahre warten. 25 Jahre. Bis endlich Sarah einen Sohn bekommt. Er ist 100 Jahre alt. Und als sein Sohn endlich ein Knabe ist, da dann soll er ihn auch Gott opfern. Auch da keine Rückfrage. Aber Gott, du hast doch gesagt, aus ihm soll ein großes Volk werden. Am nächsten Tag macht sich Abraham in aller Frühe auf. Sofort. Für ihn gibt es keine Rückfragen. Kein Aber. Kann das richtig sein? Habe ich da nicht was falsch verstanden? Er vertraut Gott total. 3 Tage muss er laufen bis zu der Stelle, wo er Gott opfern, wo er seinen Sohn opfern soll. Und Gott bietet dann zum Schluss endlich, knapp vor der Schlachtung, sage ich mal, Einhalt. Und verheißt ihm wiederum diesen Segen. Alle Völker auf Erden werden durch dich gesegnet werden. Alle Völker, auch die Deutschen, auch die Russen und die Chinesen, alle Völker. Im 2. Gebot heißt es, du sollst ja kein Götterbild machen und so. Und am Ende heißt es, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Tausende von Generationen werden gesegnet durch den Abraham. Tausende. Als ich als Kind dieses Versprechen Gottes hörte, dass er Tausende von Generationen segnet und Gnade erweist, wenn nur einer glaubt, dachte ich, dann müsste ja die Welt voller Segen sein. Es gibt doch so viele Menschen, die so glauben. Aber so geglaubt wie Abraham hat wohl keiner. Er ist der einzige Mensch, der so geglaubt hat, dass Tausende von Generationen gesegnet werden. Und wir gehören dazu. Wir gehören zu dieser Generation der Gesegneten von Abraham. Dann kommt Isaak und Jakob, diese beiden Nachkommen von Abraham. Auch sie bekommen diesen Segen zugesagt. Und Gott stellt sich auch immer wieder vor, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aus diesen 3 Stammvätern ist das Volk Israel entstanden. Und nun vergehen über 400 Jahre, dass sie zu einem Volk wachsen im Land Ägypten. Und dann führt Gott das Volk Israel mit mächtiger Hand hinaus aus Ägypten. Das Volk Israel lernt Gott kennen an all diesen Wundern, die er tut, an den 10 Plagen, an der Führung durch das Rote Meer. 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert. Gott erscheint dem Volk Israel am Berg Sinai so gewaltig, dass sie sagen, das halten wir nicht mehr aus. Sie erlebten, wie Mose, wenn er aus dem Zelt kam, so ein leuchtendes Gesicht hatte, dass sie es nicht ertragen konnten, diese Heiligkeit, die er hatte, ausstrahlte. Und er musste eine Decke über sich legen. Das Volk Israel erlebte Gott tagtäglich in der Feuersäule, in der Wolkensäule und in Mose. Israel lernt Gott kennen. Und jetzt steht Israel vor dem Land Kanaan. Und das haben wir den Text, den wir gerade zu Anfang gehört haben. Du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Ich habe dich erwählt, sagt er. Ein Volk meines Eigentums. Aus allen Völkern bist du erwählt. Nicht, weil er mehr wert, nicht, weil er was Besonderes seid, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Deswegen hat euch der Herr mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao. Gott beruft sich auf den Eid, den er den Vätern geschworen hat. Da steht er fest dazu. Tausende von Generationen werden begnadigt, werden erlöst, werden gesegnet durch diesen einen Abraham. Denkt nicht, dass er besser werde als andere Völker, sagt Gott. Du bist ein halsstarriges Volk, ein widerspenstiges Volk. Darum hakt Mose nochmal ein. Wenn der Herr, dein Gott, die mächtigen Völker im Land Kanaan vor dir hinausstößt, sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr das getan. Wegen meiner Gerechtigkeit hat er mich hierher gebracht. Wegen der Gottlosigkeit dieser Nation vertreibe ich sie hinaus. Und damit das Wort aufrechterhalten wird, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. So erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, es in Besitz zu nehmen. Denn ein halsstarriges Volk bist du. Gott sagt es ihnen. Er handelt. Er hat es versprochen. Und er steht dazu. Und Gott warnt mehrfach eindringlich das Volk Israel, sich nicht etwas darauf einzubilden, dass es erwählt ist. Sondern seine Verheißung an Abraham und die Liebe, die er zu dem Volk hat. So wie man seine Kinder liebt, hat er auch sein Volk Israel lieb. Wenn Gott etwas verspricht, dann weiß er, was er tut. Er weiß ja, dass er nichts davon abhalten kann, seine Zusage einzuhalten. Er kann von uns nicht davon abgehalten werden, von uns nicht enttäuscht werden. Er kennt uns ja. Abraham hatte nur einen Sohn. Er sah nicht diese vielen Nachkommen, die ihm Gott verheißen hat, wie die Sterne am Himmel, wie der Sand, der die Erde bedeckt, so viele Nachkommen werden ihm verheißen. Oder erfährt Abraham doch, wie Gottes Verheißung erfüllt wird? Abraham nimmt in der Ewigkeit auch eine besondere Stellung ein. Zum Beispiel erwähnt Jesus fast beiläufig: Viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob an einem Tisch sitzen. Ich weiß ja nicht, wie groß der Tisch ist. Also ich glaube, im Himmel gibt es dieses Platzproblem nicht. Wir werden mit Abraham zusammen essen und trinken. Wir werden mit ihm an einem Tisch sitzen. Wir werden vielleicht mit ihm bei ihm im Schoß sein, wie der arme Lazarus war in Abrahams Schoß geborgen. Das heißt, am Tisch durften damals diejenigen, die besondere Ehre hatten, mit dem Gastgeber an der Brust liegen, so wie das bei Johannes und Jesus mal geschildert wird beim Abendmahl. Ehrengäste. Wir dürfen Ehrengäste sein. Bei Abraham. Die Juden sagen einmal zu Jesus: Wir sind die Nachkommen Abrahams. Jesus sagt zu ihnen: Wäret ihr Abrahams Kinder, würdet ihr Abrahams Werke tun. Das heißt im Umkehrschluss: Die, die Abrahams Werke tun, die sind Abrahams Kinder. Und Abrahams Werk war sein Glaube. Sein totales Vertrauen in Gott. Das sind die wahren Kinder Abrahams. Nicht die fleischliche Abstammung macht uns zu Abrahams Nachkommen. Das macht Jesus an der Stelle ganz deutlich. Nur der Glaube an ihn, der daraus resultierende Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Galater sagt Paulus, gleich wie Abraham geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, so erkennt auch, dass die aus dem Glauben gerechten Abrahams Kinder sind. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hatte dem Abraham zum Voraus das gesagt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und in Galater heißt es, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Und Römer schreibt Paulus, nicht die Kinder des Fleisches, die fleischlichen Nachkommen Abrahams, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Und durch Jesus ist dieses Versprechen Gottes in Erfüllung gegangen, dass alle Völker durch Abraham gesegnet werden. Wir gehören also zu den vielen tausend Generationen, durch die der Segen Abrahams auf uns auch kommt. Wir durch Jesus errettet wurden, hängt alles mit dem Abraham zusammen. Der Segen Abrahams kam durch Jesus auf uns. Der Segen Abrahams bewirkte Gottes Liebe zu uns, dass er uns seinen eingeborenen Sohn offenbarte und wir zu Gottes Kindern wurden. In Jesaja sagt Gott mal, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Solche sind wir. Gott sorgt selbst dafür, dass wir ihn suchen. Und er sorgt sogar dafür, dass wir ihn finden. Gott ist der Handelnde in meinem ganzen Leben. Er bewirkt alles von Anfang an. Sogar, dass wir ihn suchen. Und auch, dass wir ihn finden. Obwohl wir ihn früher gar nicht gesucht haben. Und was für Leute sucht Gott sich aus? Sucht er sich vielleicht die Halsstarrigen aus? Sucht er die besonders großen Sünder oder die besonders Guten? Und wenn wir uns betrachten und ehrlich sind, müssen wir die Frage bejahen. Er sucht sich nicht die Besten aus. Im Gegenteil. Er kennt unser Herz, unser störrisches, eigensinniges, stolzes Herz. Aber eine Warnung von Mose gilt auch uns. Wenn wir zum Glauben gekommen sind, sind wir vielleicht manchmal doch geneigt zu denken, es muss ja etwas Gutes an mir sein, dass Gott mich gerade ausgesucht hat. Da warnt Mose eindringlich. Wisst ihr, was das bedeuten würde? Wenn wir an uns etwas Gutes meinen zu finden und das bewahren wollen, damit vor Gott, ja, ein kleines Lob haben wollen, das würde bedeuten, dass wir das neue Kleid, den neuen Menschen, den wir bekommen haben, ja, dass wir da ein Loch reinschneiden müssen, damit man das alte Gute sieht. Das geht doch gar nicht. Dann machen wir das neue Kleid kaputt. Wer denkt, er könnte vor Gott mit irgendetwas sich rechtfertigen, mit irgendetwas Eigenem, verliert allen Anspruch auf die Gnade. Er macht sein Kleid kaputt. Entweder sind wir eine neue Kreatur durch und durch oder wir bleiben der alte Mensch. Ich habe meine Predigt begonnen mit Adam und Eva. Wenn die Treue Gottes so gewaltig ist und sich so hindurchzieht wie in der Bibel, dann müsste sie auch ganz am Ende mal erwähnt werden, dachte ich mir. Und ich habe also die Offenbarung aufgeschlagen, habe von hinten her gelesen und da steht etwas. Da sieht der Seher Johannes den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Der Treue und Wahrhaftige, was er sagt, dazu steht er, das hält er. Er ist treu zu seinem Wort. Und dann heißt es weiter, und er ist angetan mit einem Kleid, das in Blut getaucht ist. Das hat ihn sein Leben gekostet. Sein Kleid ist in Blut getaucht bei diesem treuen Gott. Und die Heere im Himmel, die ihm folgen, die haben weiße Kleider. Im Blut des Lammes gewaschen. Der Treue und Wahrhaftige. Das ist sein Name. Das steht in der Offenbarung. Und Gott steht auch heute zu seinen Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob. Noch heute erweckt er in den unmöglichsten Menschen Glaube. Glaube. Noch heute macht er aus den unmöglichsten Gotteskinder. Der Segen Abrahams hat Auswirkungen bis heute. Und mit jeder geretteten Seele erfährt Abraham die Verheißung, die Erfüllung der Verheißung. Denn sie sitzen alle an seinem Tisch. Er sieht diese Riesenschar, die gesegnet ist, über tausende von Generationen, wie Gott es ihm versprochen hat. Er erfährt, Abraham sieht und erfährt die Erfüllung seiner Verheißung, der Verheißung Gottes. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Er zieht uns. Er trägt uns. Mir ist wieder das Bild eingefallen vom verlorenen Schaf. Wisst ihr, wie schwer ein Schaf werden kann? Bis zu 200 Kilo. Jesus trägt dieses Schaf nach Hause. Ein Leben lang. Er sagt nie, ich muss jetzt mal Pause machen, muss dich mal absetzen. Er sagt nie, ich muss jetzt mal mich um mich kümmern, mich ein bisschen ausruhen. Im Gegenteil, Gott sagt, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mich ermüdet mit deinen Missetaten. Aber ich habe dich errettet. Ich habe dich gepackt. Ich trage dich auf meinen Schultern nach Hause. Wie lange ist er bereit, uns zu tragen? Ich lese es hier aus meiner Übersetzung. Bis in euer Greisenalter bin ich es, der euch trägt. Bis ihr alt und grau geworden seid, schleppe ich euch. Ich habe es bisher getan und werde es auch künftig tun. Ich selbst belade mich und werde euch erretten. Dann werden wir mit Abraham und Isaak und Jakob am Tisch sitzen und jubeln über Gottes Treue. Und ich befürchte, ich werde weinen, weil ich so wenig Glauben hatte, weil ich so wenig Gott vertraut habe. Das werde ich dann erkennen, wie schwach mein Glaube war. Und wie unendlich viel Geduld und Erbarmen Gott mit mir hatte. Aber auch da sagt Gott, da wird er meine Tränen abwischen. Denn dann ist nur noch Freude angesagt. Und alle Verheißungen, die in der Bibel stehen, werden sich noch erfüllen, die noch offen sind. Zum Beispiel, dass Jesus wiederkommt, so wie er aufgefahren ist in den Himmel, heißt es. Er kommt wieder, wie er aufgefahren ist. Er kommt wieder. Und so gibt es viele Verheißungen für uns ganz persönlich, dass Gott mit uns ist, Tag für Tag, uns trägt. Bis zum Ende. Amen.